Also ich habe kurz mich vorgestellt, ich heiße Tini, also eigentlich Christina, aber der Spitzname ist mir eigentlich hängen geblieben, weil ich nie wirklich groß geworden bin. Aber ja, ist okay. Genau, ich habe neulich überlegt, sollte ich mich jetzt Christina nennen? Das ist ja erwachsen und ich bin ja inzwischen nicht mehr jung. Und hat eine Freundin von mir geguckt, was ist eigentlich die Bedeutung von Tini? Und da steht, dass Christus in mir hineingesteckt, versteckt ist. Und ich dachte, das ist doch schön, oder? So ein schöner Name, genau. Also ich heiße Tini und bin Mitarbeiterin bei Campus für Christus. Und als ich vor fast genau 22 Jahren nach Freiburg gekommen bin, um ein Jahr Praktikum bei Campus zu machen, dachte ich mir, okay, das wird ja spannend. Ich bin eigentlich Grundschullehrerin, ich habe Jugendarbeit gemacht, Evangelisation nicht so viele. Und wer Campus kennt, weiß, das ist schon ein Standbein von Campus. Ich dachte, okay, kann man machen für ein Jahr, das ist kein Problem. Wenn ihr jetzt da sitzt, denkt, okay, jetzt es ist jetzt 22 Jahre gewesen, das habe ich schon ein bisschen länger gemacht als gedacht. Und bei Campus in der Ausbildung macht man unter anderem so Gabentests. Hat jemand sonst so eine Gabentest gemacht? Bestimmt schon, ja. Und bei mir war es Hirte und Evangelist, ungefähr gleich. Und ich dachte, okay, Hirte kann ich voll mitgehen, Lehrerin. Ich habe auch einige Jugendliche gementort, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Und das war auch der Grund, warum ich hierher gekommen bin, um mich in Menschen zu investieren und sie zu begleiten im Glauben. Aber Evangelist, weiß ich nicht. Was bewegt sich in euch, wenn ihr das Wort hört, Evangelisation, Evangelist? Also die bei MyFriends sind, hoffentlich sind die ein bisschen entspannt. Aber vielleicht manche von euch denken, also ich glaube, ich muss mal kurz auf Toilette oder weiß ich nicht. Genau, ich wette, dass manche von uns, inklusive ich, nicht unbedingt sofort Juhu schreien immer. Und es geht darum, vielleicht oft bei Evangelisation, was man machen muss oder soll. Und als ich nach Deutschland kam, haben wir gewisse Sachen, die wir als Tools hatten, so Werkzeuge, die uns geholfen haben, mit Leuten im Gespräch zu kommen. Das ist super hilfreich und für manche ist es genau das Richtige. Menschen auf die Straße anzusprechen mit davor, diese Armbänder, die sind top. Da kann man richtig leicht irgendwie erklären, was das Evangelium ist, kurz und knapp. Oder Umfragen haben wir verwendet. Für mich persönlich war es aber so semi-schön. Weil ich bin ein Menschenmensch und ich will am besten, am liebsten Menschen einfach kennenlernen und irgendwie viel fragen. Und ein kurzes Gespräch hat mir nicht gereicht. Von dem her, Evangelisation. Und weil ich jetzt hier im Rahmen von MyFriends bin und heute gepredigt habe und ihr mir die Freiheit überlassen habt, habe ich irgendwie ein bisschen länger mit Gott irgendwie im Gebet geredet und gefragt, was soll ich jetzt, aber worüber soll ich jetzt sprechen? Und dann kam mir diesen Text, also Kolosser 4 bis 6, ist vielleicht nicht das allertypischste Text, wenn es um Evangelisation geht. Und ich finde aber, dass es für mich persönlich ein wichtiger Text geworden ist. Und ich finde, so ist es in meinen Erlebnissen, wenn ich Predigte schreibe. Ich glaube, das ist ungefähr 98% für mich und vielleicht hoffentlich auch mindestens 2% für euch. Von dem her, hoffentlich könnt ihr irgendwas mitnehmen. Ich finde, für mich kombiniert zwei von meinen Leidenschaften, Menschen zu begleiten und Gebet, mit Gott unterwegs zu sein. Und ein kurzer Hintergrund zu Kolosser Brief, für die, die das vielleicht schon längst nicht mehr gelesen haben oder nicht genau nicht mehr erinnern könnt. Es ist von Paulus geschrieben, während er im Gefängnis war, also eines Aufenthalts im Gefängnis, war mehrmals. Und es ist an eine Gemeinde geschrieben, wo er noch nicht war. Er hat diese Gemeinde auch nicht begründet und er wollte die Kolosser ermutigen. Weil die Kolosser, die Christen, die standen unter Druck. Die wurden versucht, von Jesus abzuwenden, von sowohl mystischer Polytheismus, also das heißt Menschen, die an verschiedene Götter geglaubt haben, und auch wurden sie unter Druck gesetzt von anderen Juden, die sie versucht haben, dass sie unbedingt alle möglichen Gesetze von der Tora halten mussten. Das heißt, sie stehen in einem Spannungsfeld von Druck. Und Paulus in diesem Drucksituation lädt die Menschen ein, dass sie so leben dürfen, können, sollen, heute oder in der heutigen, damaligen Zeit, wie sie eines Tages mit Jesus leben werden. Und zwar geprägt von Barmherzigkeit, von Vergebung, von Großzügigkeit und von Liebe. Ich fand, die Lieder heute Morgen waren auch davon geprägt, oder? So, dass seine Güte uns nachjagt, dass es von Barmherzigkeit geprägt ist, dass seine Barmherzigkeit runterregnet. Vielleicht könnt ihr auch damit identifizieren, vielleicht steht ihr auch unter Druck. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, diese Spannung kann man auch in der heutigen Gesellschaft auch spüren. Dass es Christen aus verschiedenen Richtungen gibt, die bestimmte Gesetze, bestimmte Sachen super wichtig sind und daran halten sie fest. Und vielleicht fühlt ihr euch auch unter Druck, das oder jenes für Gott zu tun. Oder vielleicht seid ihr in eurer Arbeitswelt und sitzen und denkt, boah, das sind ganz schön viele Leute, die nicht glauben und die mein Glauben komisch finden oder mein Glauben ins Frage stellen, mein Glauben angreifen. Und ich fühle mich unter Druck. Von dem her ist dieser Text vielleicht auch für euch. Ich weiß, ich habe mich wiedergefunden in dem. Und da ist die Frage, wie lesen wir das jetzt? Manchmal würde ich gerne Paulus seine Stimme hören. Hat er das mit so einer sanften Stimme gesagt oder hat er das in so einer Lehrer, einer Prediger mit der Zeigefinger gezeigt? Man könnte das als eine Aufgabebeschreibung lesen. Ich weiß, so ging es mir manchmal. Okay, ich muss das und das machen. Check, 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 check. Geschafft. Dann kommt vielleicht wieder diesen Druck, weil ich weiß, ich werde das nicht immer schaffen. Ihr vielleicht schon, aber ich nicht. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Text als eine Anweisung sehen könnten für die Vorgehensweise, wie wir mit einem Weggefährten unterwegs wären? Weggefährten. Ein Begriff, was mir vor einer Weile neu war und es kommt, also auch diesen Text ist in einem Material von Campus gefunden, was Weggefährten heißt. Und Weggefährten laut Duden ist eine Person, die mit einem anderen Person eine längere Wegstrecke begleitet und gemeinsam zurücklegt. Und Paulus war ein Weggefährten von vielen, unter anderem Timotheus. Und er hat auf Timotheus gesagt, er soll weitergeben, was er gelernt hat und viele andere. Und deswegen lade ich euch ein, mit mir gemeinsam diesen Text aus einer Weggefährtenperspektive anzuschauen. Wir sind Weggefährten von vielen Menschen. Ist vielleicht nicht umsonst, dass ich bei My Friends bin oder dass ich diese Perspektive aussuche. Aber es muss nicht nur Freunde sein, sondern wir begleiten unsere Kinder oder ihr eure Kinder, ich habe keine, unsere Familien, unsere Kollegen, unsere Nachbarn. Und in diesem Text geht es darum, irgendwie, wie begleiten wir diese Menschen, vor allem die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wir werden das gleich anschauen, aber im Hintergrund und im Vordergrund ist es wichtig zu wissen, dass wir einen Weggefährten haben, der uns immer begleitet, der seine Güte uns nachjagt. Und das ist zwar Jesus. Und ich war jetzt diese Woche auf dem Betberg, ich werde es gleich umgehen lassen, weil ich finde, diese Ikone ist so beeindruckend für mich. Und das macht das und alles, was ich im Bereich Evangelisation und in meinem Leben einfacher macht. Wir haben einen Weggefährten, Jesus, der seinen Arm um uns herum hat, dauernd und uns stärkt. Und während wir da gucken, wie wir mit unseren Weggefährten umgehen, dürfen wir das nicht vor Augen, aus den Augen lassen. Deswegen lasse ich das mal kurz, ihr dürft es gerne mal durch die Reihen gehen lassen und einfach anschauen. Und wenn ihr nichts anderes hört als das, dann ist es erstmal ein Gewinn. Weil ich glaube, wenn wir das tief in unserem Herzen spüren, diese Weggefährten, dann werden wir nichts anderes können, als von ihm erzählen zu wollen und unter andere Menschen auch dazu einladen, ihn kennenzulernen. So, Weggefährten. Die Weggefährtenperspektive von dieser Stelle. Wir fangen an mit Vers 2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Haltet fest am Gebet. Was drückt es bei dir aus? Ist es so ein Druck? Oh je, ich muss jederzeit beten. Oh oh, ich habe gerade am Mittagessen gedacht, oh nein, ich habe es jetzt schon versagt. Ich finde, es hängt von der Gottesvorstellung ab. Stelle ich mir vor, ein Gott, der sagt, Tini, du musst immer irgendwie im Gebet bleiben und immer so mit einer To-Do-Liste kommen und für das, das und das Person und alle deine Freunde beten, dann wäre ich ziemlich schnell verzweifelt. Aber wenn ich einen Gott vorstelle, wie diesen Jesus, der einfach seine Arme um mich rum hat und sagt, oh, ich freue mich so sehr, dich zu sehen, dann warum würde ich das nicht machen wollen? Fest am Gebet halten und Gebet, was nicht nur eine Liste ist, was ich abhacke und für Menschen bete, sondern einfach mit Gott im Gespräch bleiben. Für mich ist diese Haltefest am Gebet, die Weggefährte-Perspektive ist, zum Beispiel beim Wandern. Ich war neulich in der Schweiz wandern, relativ hoch, also auf dem Schildhorn, und ich hatte schon ein bisschen Angst. Und ich war mit einer Freundin unterwegs und die war mit mir im Gespräch und die hat meine Hand festgehalten. Es war gefährlich, es war wackelig, aber ich hatte Vertrauen, dass sie das Beste wusste, was ist. Und ich habe ihr Hand gehalten und ich habe mit ihr dauernd im Gespräch und dann könnten wir es machen. Und für mich, das Halte fest am Gebet ist genau das. Ich bleibe mit Gott im Gespräch. Ich erzähle ihm meine Freude, ich erzähle ihm, wenn ich Angst habe. Und so kann es manchmal sein, im Alltag mit unseren Mitmenschen, mit diesen Personen, die vielleicht uns vor Augen sind, unsere Weggefährten. Wir wissen nicht genau, wohin wir sollen mit denen. Wir sind überfordert. Es fühlt sich wackelig an, gefährlich. Wir können an Gott halten. Den Gott, der alle Menschen kennt und weiß, wer gerade offen ist, was wir sagen können oder was wir vielleicht tun können. Okay, so das ist der erste Teil. Und dann wacht darin mit Dankbarkeit. So Wachsamkeit. Dieser Begriff Wachsamkeit oder Wachen und Beten, diese Kombination kommt aus Nehemia. Ich weiß nicht, ob das allererste ist, aber ein wichtiger Teil, wo sie auf den Mauer gesessen sind und während die Mauer aufgebaut haben, haben sie gewacht und gebetet. Und das kommt auch in den Psalmen vor. Ich warte auf wie die Wächter auf den Morgen. Da ist kein ängstliches Wachen, sondern ein erwartungsvolles Wachen. Ein Wachen, ihn zu begegnen. Ein Wachen zu hören, worauf soll ich jetzt beten? Zu spüren, was Gott mit uns vorhat. Und wachsam mit Dankbarkeit. Weil Gott es verdient hat. Gott hat es verdient. Er hat alles für uns erschaffen. Er ist für uns gestorben. Und diese Dankbarkeit ist ein Motor von Evangelisation. Ich finde, wenn ich überlege, bewusst, was hat Gott heute für mich Gutes getan? Was habe ich mit Gott erlebt? Das spürt mich. Es führt mich voran, dass je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr werde ich erzählen wollen, oder? Weil ich merke, oh, da hat Gott gewirkt. Die Weggefährtenperspektive von dieser Wach und darin mit Danksagung könnte sein, wirklich erwartungsvoll durch den Alltag zu gehen und mit kindlichen Augen durch den Tag zu gehen. Ich finde, Kinder, wenn sie auf Ausflüge oder so sind, die erwarten richtig schöne Sachen. Die staunen über Kleinigkeiten, die wir vielleicht gar nicht sehen oder im Alltag, weil ich so meinen Fokus habe. Auf das muss ich machen und das und das und das. Aber was wäre, wenn ich wirklich wachsam wäre und denke, Gott will mir was Schönes zeigen. Gott will mir was zeigen, wofür ich dankbar sein kann. Das habe ich nicht immer. In letzter Zeit habe ich versucht, das im Zug oder von A nach B mit dem Fahrrad ein bisschen zu schauen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber wenn man im Himmel schaut, das sind oft Wolken, die unterschiedliche Gestalt haben. Und ich finde, in letzter Zeit habe ich häufiger gesehen, dass immer wieder so Engelgestalten man sehen kann. Oder vielleicht mal in so einer Mauer ist ein Stein, was wie so ein Herzchen ausschaut. Und das ist für mich ein Anlass zu sagen, hey, wie cool, dass Gott auf mich aufpasst und er mich überraschen wird, er mir irgendwas zeigen will, was mich daran erinnert, dass er mich liebt und dass er über mich wacht. Und keine Angst, ich weiß, diese Wolken sind nicht unbedingt echte Engel. Die sind nur symbolisch für mich da und für euch und für uns, irgendwie an Gott zu denken. Und vielleicht, wenn wir diese wachsame Dankbarkeit haben, das führt uns dazu, dass wir diese Weggefährten, unsere Weggefährten wahrnehmen und das weiter erzählen wollen. Vers 3, bete zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christen zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin. Das ist ein sehr voller Satz. Bete auch für uns. Erstens hat Paulus natürlich gemeint, für ihn und für Gemeinde, für leitende Personen, die verkünden. Aber das betrifft genauso du und ihr und mich, weil wir alle ein heiliges Priestertum sind. Wir sind alle darauf berufen, von Jesus zu erzählen. Und wir beten, das ist mein Lieblingsteil, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet. Wir beten, dass Gott eine Tür des Wortes öffnet. Ich stelle mir das vor, wie wenn man im Supermarkt geht. Und wenn man da reingeht, ist es ganz selten, oder, dass man die Tür selber aufmachen muss, oder? Man geht, also man steht da und wenn man da steht, dann geht die Tür einfach auf. Und wir dürfen einfach durchgehen. Super einfach. Und ich kann mich erinnern, so oft, und vielleicht geht es euch auch, das Gefühl, ich sollte von Gott reden. Was soll ich sagen? Und ich muss irgendwie so einen Übergang schaffen und ich muss das und das machen und bloß nicht falsch machen und bloß nicht das Evangelium nicht ganz erzählen. Und Paulus sagt nicht, okay, sag das, das und das, sondern er sagt, bete auch für uns, dass Gott eine Tür des Wortes öffnet. Gott macht die Tür auf. Wir dürfen einfach durchgehen. Das ist schön, oder? Wir beten, Gott macht die Tür auf, wir gehen durch. Easy. Ich weiß, wie Annette das gesagt hat, ja, also irgendwie ist es manchmal, fühlt sich manchmal nicht an, aber ich finde, das ist für mich eine super Erinnerung. Genau. Weggefährtenperspektive wäre dann, in diesem Wanderweg mit Jesus unterwegs zu sein und die Menschen erwähnen, die hochkommen. Stell mir vor, wir sind unterwegs auf einem Wanderweg oder so und ich denke an eine bestimmte Person und ich denke, hey Jesus, ich bringe dir diese Person. Und vielleicht macht er die Tür auf und vielleicht nicht. Aber durch dieses dankbares Herz, durch dieses wachsames Herz, durch diese Bereitschaft wächst in uns ein Herz für diese Menschen. Und dann kommen diese offenen Türen. Er macht die Schränke auf, wir Wanderungen. Und da dürfen wir einfach wandern gehen. Und dass wir von dem Geheimnis des Evangeliums oder Geheimnis des Christus zu reden. Natürlich hat Paulus erstmal für ihn Geheimnis gemeint, weil das wirklich unklar war, was Gott mit den Heiden vorhat. Wir wissen es jetzt schon, weil wir die Bibel haben, aber es gibt viele Leute hier in Deutschland, auch trotz Religionsunterricht und trotz einem krassen Hintergrund, an Erbe, an Christentum, gibt es viele Menschen, die es immer noch als Geheimnis finden, was Jesus ist und was er getan hat. Es ist uns klar, aber oft nicht erkennbar in der Welt. Und wenn ich ehrlich bin und richtig darüber nachdenke oder erzähle, was Jesus getan hat, ich finde es immer noch geheimnisvoll, oder? Manchmal denkt man, oh, richtig, richtig abgespaced, was Jesus getan hat. Gott auf der Welt gekommen ist, für meine Sünde gestorben, sodass ich mit Gott leben kann, der ist auf den Tod auferweckt worden. Es ist schon ziemlich crazy, aber wahr. Und das Coole ist, je mehr wir darüber reden, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr können wir das verstehen, wie groß und wie grandios das ist. Es gibt einen Vers in Philemon, ich finde, da gibt es irgendwie so die allerbeste Übersetzung, ich weiß nicht, wie nah es ist, der Ursprung ist, aber es ist eine englische Übersetzung, wo steht in Philemon Vers 6, ich sage es erstmal auf Englisch und dann kann ich es übersetzen, I pray that you may be active in sharing your faith so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ. So, ich bete, dass ihr in aktiv werden im Glauben teilen, Glauben weitergeben, umso dass ihr ein größeres Verständnis, ein ganzheitliches Verständnis haben werden von alle guten Dinge, die wir in Jesus haben. Schön, oder? Das heißt, wenn wir von Jesus erzählen, wenn wir durch diese Türen gehen, wenn wir von dem Geheimnis sprechen, werden wir mehr das verstehen. Das ist doch schön. Es gibt irgendwas für uns. Und dann den letzten Teil, genau in Vers 4, damit ich es kundmache, was ich reden soll. Hier, wir sehen, dass es Gottes Sache ist, uns zu befähigen. Er ist derjenige, der uns sagt, was wir reden sollen, was wir sprechen sollen. Allein können wir es nicht. Wir sind verloren und hilflos. Vielleicht ist es für euch eine gute Dinge, zu denken, okay, ich kann es nicht. Oder vielleicht ist es eher ungut, zu denken, ach, toll, ich kann es alleine nicht. Genau, auch wenn ich irgendwas auswendig lernen kann, das musste ich am Anfang meiner Ausbildung bei Campus, irgendwie musste ich diese davor auswendig können, auch wenn ich ein richtig gutes Argument habe, warum Jesus Gottes Sohn ist. Gott ist derjenige, der das verständlich macht für den anderen. Der Weggefährtenperspektive davon ist, er ist unsere Wanderbeschreibung und sogar auch der Wanderführer. Er führt uns, er zeigt uns, wie wir von A nach B kommen und wo wir am besten einkehren können. Und die gute Nachricht für dich und für mich ist, selbst wenn ich es vergesse, den Weg. Und selbst wenn ich irgendwas sage, was richtig schräg ist oder kann mich erinnern und mein Deutsch nicht so gut war, selbst wenn ich irgendwie das stückelweise irgendwie abgespaced erkläre, Gott kann das Gutes draus machen und er kann das zu Ende ans Ziel bringen. Vers 5, wandert in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Wandert in Weisheit. Wandeln. Wandeln ist irgendwas, was wir nicht nur am Sonntag machen, nicht nur beim Einsatz, sondern im Alltag. Zu denen, die draußen sind, zu denen, die noch nicht Christen sind. Aber nicht unbedingt alle, die weit weg sind. Ich finde es so schön, dass hier so ein Herz ist für Weltmission und das ist super wichtig. Und ja, also ich spreche einen großen Segen aus, die Menschen, die sich trauen, ins Ausland zu gehen. Inzwischen fühle ich mich in Deutschland zu Hause. Deswegen fühlt sich nicht so, wie es ein großer Sprung für mich. Aber wir sind berufen auch zu den Menschen, die unser Nachbar sind, unsere Kollegen, unsere Freunde, unsere Familie. Und wir sollen in Weisheit wandeln, in und mit Jesus, der uns alle Weisheit schenkt. Und diese Weisheit muss man nicht lernen, muss man nicht studieren, muss man nicht kein Theologiestudium hinterlegen. Das ist schön und es gibt uns Schutz und Halt. Aber in Jakobus steht es, dass wenn wir in Weisheit mangeln, dann sollen wir bitten. Und der wird es uns geben, gerne. Das heißt, wir wandern einfach unterwegs mit Gott und er schenkt uns das, was wir wissen müssen. Die Weggefährtenperspektive ist, dass wir unser Tempo gehen können. Es ist kein Rennen, es ist ein Wandern. Wir können unser Tempo geben, Gott gibt uns die Kapazität. Wir müssen nicht hetzen, aber aufmerksam gehen ist auch keine so irgendwie Spaziergänge lesen, Wandern mit Jesus. Und wir sollen die Zeit auskaufen. Auskaufen, griechisch heißt Kairos, eine Kairos-Zeit, ein günstiger Zeitpunkt. Also ich wohne in Baden-Württemberg, da sind Schnäppchen sehr wichtig. Das Sparen, das Sparfuchs sein. Und wenn man richtig ein Schnäppchen findet, dann will man das jetzt kaufen und am liebsten viel, dass man viel hat. Und genauso meint Paulus, hey, Gott schenkt uns diese Schnäppchen von Zeiten. Er sagt, hey, hier, jetzt geht die Tür auf, jetzt darfst du durchgehen, Tini, und jetzt darfst du einfach alles, was du hast, bringen und ich werde dich befähigen. Schön. Und Vers 6, euer Worte soll ihr alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Gnade. Gnade muss unser Zuhörer erreichen, aber dafür müssen wir ihn auch erleben. Deswegen finde ich es voll schön, was wir heute gesungen haben. Wir müssen selber diese Gnade erlebt haben. Das ist dieser Motor, diese Treibkraft, was uns automatisch führt, das weitergeben zu wollen. Ich erinnere euch, das habe ich sicherlich schon mal gesagt, als ich glaube, mein Spruch, was Jesus mich immer wieder erinnert, im Flugzeug, wenn man einsteigt, eine Sicherheitsanweisung, man sagt, wenn man Sauerstoff mangelt, kommen die Masken runter, man muss zuerst diese Maske auf uns setzen, dann kann man anderen helfen. Und ich finde genauso dieses Gnade und Salz, das müssen wir selber erstmal erleben, dann können wir besser und langfristig weitergeben. Und mit Salz gewürzt. Salz ist genau Wahrheit, diese Einsatz mehr, was Annette gesagt hat. Also wir geben Gottes Liebe weiter und wir erzählen von Jesus, was wir erlebt haben. Und es soll mit Salz gewürzt und nicht überstolpert. Und ich habe neulich eines super gemacht und ich habe Salz reingemacht und dann sollte ich auch Pfeffer reinmachen. Und ich hatte so ein kleines Glas von Pfeffer, was ich dachte, war Pfeffer, schwarz, weil ich habe es geschenkt gekriegt für irgendwie so irgendwas und ich dachte, ah ja, das kann ich jetzt verwenden und dann tue ich das rein und dann esse ich meine Suppe und ich war so, das ist ganz schön salzig. Also ich mag Salz, aber okay. Und dann später habe ich mit einer Freundin telefoniert und ich hatte meine Beine hoch auf dem Couch und ich gucke meine Füße an und die sind ganz schön angeschwollen. Und ich war so, das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, da war zu viel Salz in dieser Suppe. Und dann gehe ich in die Küche und ich merke, dass dieses Glas war nicht Pfeffer, sondern schwarzes Salz. Das heißt, ich habe vierfache Menge Salz in diese Suppe reingemacht. Das war ziemlich krass. Warum ich es das erzähle, ich finde manchmal in meinem Eifer, ihr vielleicht nicht, können wir denken, ich muss gleich alles möglich raushauen. Jesus ist für dich gestorben und du musst jetzt dich bekehren und du musst das machen und das machen und das am liebsten, das und das und das und das und das. Bitte. Das habt ihr vielleicht nicht gemacht. Ich habe das schon mal gemacht, weil ich jemand richtig lieb hatte und ich dachte, ach, ich will einfach alles raushauen und eigentlich habe ich das so gelesen, ich sollte es so machen. Und dann irgendwie sind die erstmal wie so mit geschwollenen Füßen sitzen da und denken, was soll ich jetzt machen? Genau. Sind die überfordert? Und wahrscheinlich diese Person, woran ich denke, hat nicht mehr mit mir gesprochen. Na, ich glaube schon, dass Gott diese Person erreichen könnte, auch wenn ich das gemacht hätte. Aber ich finde, manchmal können wir es ein bisschen leichter machen. Und ein bisschen zuhören auf den Heiligen Geist und gucken, Was passt? Was ist genau die richtige Salzmenge für diese Person? Vielleicht ist es ein Satz mehr, wie super in der Zeugnis erzählt worden waren. Genau, das ist mit meiner Nachbarin so. Also eine, die mit wem ich jetzt immer wieder treffe zum Kaffee trinken. Ich habe einmal ihr Gebet angeboten und sie hat sofort abgeblockt. War so, nein. Und dann habe ich einfach gelassen. Und dann irgendwie haben wir uns immer wieder gesehen und die war so, ja, wir können uns mal zum Kaffee trinken treffen. Und jetzt treffen wir uns. Und immer mal wieder kommt Glauben hoch. Und neulich hat sie gesagt, wenn du mich fragen würdest, ob ich Christ bin, würde ich sagen, ich weiß es nicht. Interessant. Genau, wir sind noch nicht so viel weiter, aber stückweise kommen wir näher dran und ich erzähle immer wieder Geschichten und mal gucken, wie es geht. Jetzt, genau, als allerletzte, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und hier, finde ich, ist das wichtige Wort soll. Wie verstehen wir das? Wie, okay, ich sollte das wissen, aber eigentlich bin ich mir unsicher. Hat man ein schlechtes Gewissen, weil man nicht weiß, wie soll ich jetzt antworten? Ich finde es in der NGÜ wird's übersetzt, dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Das hört sich für mich gut an, oder? Das ist diese Bestätigung, Gott ist derjenige, der wirkt und Gott wird uns wissen lassen, er wird uns Weisheit schenken, wie wir mit der Person sprechen können. Es kann angeknüpft werden an das Leben der anderen, sollte auch. Eine Anweise, eine Geschichte, wo die Person das nachvollziehen kann, wie Gott in ihrem Leben wirkt. Der Weggefährte ein Beispiel. Wir haben der an der Seite, der uns reinflüstert, was und wie wir sagen sollen. Wir dürfen fröhlich weitergehen, zuhören und einfach erzählen. Und ich sage bewusst einfach. Es ist einfach. Auch wenn es schwer ist, dürfen wir wissen, da ist dieser Wegbegleiter, diese Weggefährtin, der uns hält. So, zusammenfassend, in allem das Wichtigste, halte im Gebet. An ihm bleiben, unsere Weggefährten wahrnehmen, in ihm gegründet werden und mehr darin wachsen. Und ein Teil von der My Friends Vision ist, dass wir Seite an Seite mit unseren Mitmenschen Gott entdecken und erleben möchten. Wir brauchen Gott. Wenn ihr da schaut auf den Text, zusammenfassend, was ist unsere Rolle in Evangelisation laut diesen Texten, was ist Gottes Rolle, dann sehen wir, Gott macht ganz schön viel. Er begleitet uns. Er gibt uns viele Gründe, dankbar zu sein. Er macht die Türen auf. Er schenkt uns Weisheit. Er zeigt uns, wie wir was sagen sollen. Er gibt uns Gnade. Das ist ganz schön viel, oder? Was wir machen, ist, dass wir beten. Wir beten für uns, wir beten für unser Leitende, wir halten fest im Gebet, wir sind wachsam, wir danken Gott und wir sind bereit. Ja. So. Ja, ich glaube, am Ende würde ich gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du unser Weggefährten bist. Ich danke dir, dass du uns festhältst, dass du uns befähigst. Und ich danke dir, dass du uns mit hineinnimmst in diesem Abenteuer von Evangelisation. Und ich bete für jede einzelne von uns, dass wir erstmal neu wahrnehmen, was sind die guten Nachrichten für uns. Dass wir deine Arme um uns herum wahrnehmen und dass du uns dein Herz für unsere Weggefährten spüren lässt. Danke für offene Türen und ich bete für Mut, durch diesen Touren zu gehen, mit Freude und Dankbarkeit. Begegne jeder einzelne uns, wo wir stehen und hilf uns, einen Schritt weiter zu gehen, mit dir gemeinsam. Amen.